Im Jahr 1976 reist der Regensburger Ludwig Max Fischer in die USA, um seine Doktorarbeit zu schreiben über Leon Feuchtwanger, Meister des historischen Romans, der rund 40 Jahre zuvor ins Exil gehen musste, um sein Leben zu retten, das durch die Nazis bedroht war. In Los Angeles lernt Fischer dessen Witwe Martha kennen. In ihrer Villa Aurora auf den Hügeln von Pacific Palisades lagern wahre Schätze für einen, der die Exilliteratur erforschen will. Weil Martha Feuchtwanger Probleme mit den Füßen hat, stellt die 85-Jährige den 26-Jährigen als Chauffeur ein und als ihren Sekretär. Eines Tages beginnt Martha Feuchtwanger, ihrem Sekretär ihr Leben mit Leon zu erzählen, aufgezeichnet mit Fischers Kassettenrekorder. Diese Aufnahmen sind die Grundlage für Josef Berlingers Bayerisches Feuilleton aus dem Jahr 2017, das wir zum 140. Geburtstag von Leon Feuchtwanger wiederholen.
Sanary-sur-Mer an der Côte d'Azur, Südfrankreich, im Herbst 1933. Drei deutsche Dichter wollen ein Naturschauspiel bestaunen, einen Sternschnuppenregen. Es sind drei Dichter im Exil: Leon Feuchtwanger, Bertolt Brecht und Arnold Zweig. Sie gehen den steilen Weg hinunter zum Strand. Martha Feuchtwanger, Leons Frau, folgt ihnen und bemerkt, dass ihr geparkter alter Renault zu rollen anfängt, schnurstracks auf die drei Schriftsteller zu. Beherzt und sportlich wie sie ist, springt Martha auf das Trittbrett und greift an das Steuer des Autos.
Sie hat es ganz kurz geistesgegenwärtig umgelenkt.
Das Auto kippt um und purzelt über Martha hinweg. Sie hat einen offenen Bein- und Knöchelbruch. Im Krankenhaus von Toulon beraten die Ärzte, ob amputiert werden muss. Der Schriftsteller Hermann Kästen wird später schreiben:
Schließlich gewann sie nach einem halben Jahre doch beides, ihre Beine und ihr Leben. Und so hatte sie sich und das Leben dreier berühmter deutscher Dichter gerettet.
Die Sache mit dem Autounfall ist eine von vielen Geschichten, die Martha Feuchtwanger Jahrzehnte später ihrem Sekretär und Chauffeur Ludwig Max Fischer erzählen wird.
Der Schatz von Pacific Palisades. Martha Feuchtwanger Sekretär und Chauffeur Ludwig Max Fischer. Feature von Josef Berlinger.
Die Geschichte mit dem Unfall hätte Fischer auch nachlesen können. Aber viele andere Geschichten wären nie zu hören gewesen, hätte Fischer Martha Feuchtwanger nicht zum Reden gebracht und sie nicht im Frühjahr 1977 mit seinem inzwischen verschollenen Kassettenrekorder aufgenommen. Geschichten, die man auch in ihrer 1983 erschienenen Autobiografie Nur eine Frau nicht finden kann.
Ich bin so, wie es in der Bibel heißt, wo du hingehst, da will auch ich hingehen.
Und dann saß sie auf der Couch. Das waren ungefähr so 6 Wochen, ein paar Stunden jeden Nachmittag. Da hatten wir schon jedes Mal ein Thema bestimmt und eine Zeit. Heute reden wir über die Zeit im Ersten Weltkrieg oder jetzt über die Zeit in Berlin oder die Zeit in Sanary-sur-Mer in Südfrankreich. Und es wurden insgesamt 17 Stunden, die existieren, und 516 Seiten.
Die Audiokassetten lagen 40 Jahre in einem Schrank, in der Wohnung von Fischers Mutter in Regensburg. Dann wurden sie digitalisiert und so weit wie möglich entrauscht. Man kann jetzt wieder annähernd verstehen, was Martha Feuchtwanger Ludwig Max Fischer alles erzählt hat. Zum Beispiel, dass sie eine entscheidende Weiche gestellt hat auf der Reise ins Glück. Sie hat Leon Feuchtwanger gedrängt, aus dem Theaterstück Jud Süß einen Roman zu machen. Er wurde ein Welterfolg und Feuchtwanger berühmt. Romane sind die besten Lebensberater, sagt Fischer, der ehemalige Professor für deutsche Sprache, Literatur und International Studies an der Willamette University von Salem in Oregon. Heute lebt er in Toronto, Kanada, mit seiner Frau Gabriella Martinelli. Sie ist Film- und Fernsehproduzentin, unter anderem von Baz Luhrmanns Romeo und Julia und David Cronenbergs Naked Lunch.
Es wird unglaublich hart gearbeitet in der Filmindustrie und mit einem riesigen, rücksichtslosen Verschleiß.
Nachdem sie Romeo und Julia gemacht hat, mit dem Leonardo DiCaprio, hat sie ein Angebot bekommen, den nächsten Superman zu machen. Das hat sie abgelehnt. Dann bleibe ich entweder an der Spitze von der Gruppe, die im Augenblick gerade die große Kohle macht, oder ich gehe nobel unter. Es geht um den Kassenerfolg. Und Hollywood ist unglaublich brutal in der Beziehung.
Ja, hallo, grüß Gott.
Grüß Gott, grüß Gott. Und da ist man macht dann 100 Millionen Film und der nächste kostet 80 Millionen und der spielt bloß 20 Millionen ein, dann ist man weg vom Fenster. Drehbücher, die werden kollektiv erstellt. Die werden auch schematisch erstellt. So ein Drehbuch ist ungefähr so 130 Seiten lang. Und so spätestens auf Seite 29 muss jemand sterben. Die Bilder müssen dramatischer, drastischer, roher, brutaler werden. Die müssen so werden. Die machen Tests. Und da sitzt man in einem Kino mit so einem kleinen Apparat und dann zeigen die einen Film, der gerade also gemacht wird. Und dann dreht man dann an diesem kleinen Gerät, wann man es lustig findet, sehr lustig, und wann man sogar gelacht hat. Da werden die Gefühle genau ausgeforscht.
Nicht über das Hollywood von heute, über das Hollywood von gestern erzählt Martha Feuchtwanger auf Fischers Audiokassetten. Und über Leon.
Ähnlich wie Brecht in seinen Stücken, die er ja zum Teil Lehrstücke nannte, lehren wollte und eigentlich mit allen Stücken lehren wollte, so hat Feuchtwanger in Gedanken, hat seinen Romanen gearbeitet, dass Übelstände verbessert werden sollten. Und das hat er natürlich nicht deutlich gesagt, dann wären es ja Essays geworden, sondern er hat es aufgezeigt an Handlungen und an Personen. Und an was ihm besonders gelegen war, war die Bekämpfung Chauvinismus.
Leon Feuchtwanger, geboren 1884 in München, gestorben 1958 in Los Angeles, deutscher Schriftsteller, einer der meistgelesenen des 20. Jahrhunderts. Bekannteste Werke: Jud Süß, Erfolg, Die Geschwister Oppermann, Exil, Goya oder Der arge Weg der Erkenntnis, Die Jüdin von Toledo.
Er war von kleiner Statur keineswegs ein Mann, der in einer Gesellschaft so, wo man sagt, er würde jetzt Hof halten. Der Feuchtwanger war im Gespräch und im Gesellschaftlichen scheu und zurückgezogen. Er ist ja dann auch sehr weit draußen gewohnt, Pacific Palisades. Die Martha war diejenigen, die ihn gesellschaftsfähig machen. Es war ein Mensch, der sehr stark introvertiert war. Und die Martha war eher die Extrovertierte. Die hatte dann die Verbindungen, hat auch sich mit einer Reihe von Leuten angefreundet in der Hollywood-Gesellschaft, in dieser Filmgesellschaft.
Immerhin haben zunächst mal alle ja eine Anstellung bekommen, die hierher kam, sonst wären sie gar nicht nach Amerika hereingelassen worden. Da war zum Beispiel Döblin, der sich sehr lustig machte, dass er jeden Tag da in das Büro kommen musste. Er hatte überhaupt kein Verhältnis zum Film, hat nie was getan, er hat gelesen, Zeitung gelesen und seinen Büchern sich Notizen gemacht. Aber immer musste er da sitzen und dann kam auch immer einer von den Filmen, Bonzen, wie wir sie nannten, also die ganz Großen, herein, um nachzusehen, ob auch wirklich alle da waren. Döblin hat das immer sehr amüsant geschildert und da muss ich dabei auch zurückdenken an Berlin, wie er seine großen Romane geschrieben hat. Er ist nie Auto gefahren, sondern immer mit der elektrischen oder mit dem Autobus und da hat er eigentlich seine ganzen Romane, wie er mir erzählte, meistens auf seinen Manschetten geschrieben, die man ja damals noch abnehmen konnte.
In Fischers Privatarchiv findet sich die Abschrift einer Rede, die Leon Feuchtwanger 1933 in London gehalten hat. Während viele in diesen Jahren die Nazis noch als vorübergehenden Spuk abtun, beweist er Zivilcourage und prophezeit:
Dass das Bestreben der Regierung dahin geht, die deutschen Juden auszurotten, Die davon am meisten Betroffenen wollen es nicht wahrhaben. Viele dieser deutschen Juden sagen, schweigen, um Gottes Willen schweigen. Wir sind 500.000 Geiseln in der Hand der Nazis. So wie etwas von außen gegen die Nazis unternommen wird, so wie nur etwas verlautete von dem, was den deutschen Juden geschieht, dann gehen unsere Peiniger nur umso härter gegen uns vor. Also schweigen bitte, besänftigen. Dieser Standpunkt, so mutlos er scheint, ist verständlich. Die weitaus meisten Juden, wenn sie es noch so gerne wollten, können nicht aus Deutschland entfliehen. Wollen sie fort, dann hält Deutschland ihr Vermögen zurück und das Ausland sperrt vor den völlig Mittellosen seine Grenzen. Es bleibt diesen Menschen, die innerlich und äußerlich von Geburt an tief in Deutschland verwurzelt sind, nichts anderes übrig, als weiter zu vegetieren und zu bitten, seid ihr im Ausland um Gottes Willen still, dass man sich nicht an uns durch neue Pogrome rächt. Wenn ich der Überzeugung bin, dass es Pflicht der Juden des Auslandes ist, ohne Rücksicht auf die deutschen Juden, Kampf gegen die Nazis mit allen Mitteln zu führen, dann befürworte ich diesen Kampf nicht allein als Jude, sondern gerade als Deutscher.
Der deutsche Auslandsjude Leon Feuchtwanger kämpft gegen die Nazis mit der Waffe, die er beherrscht: Sprache. Literatur. Und er trauert, wie fast alle im Exil, der verlorenen Kultur nach. Den deutschen Emigranten in Hollywood wird ein Spitzname angehängt. Man nennt sie die Bei-Unskis, weil sie die Gewohnheit haben, alle Sätze mit »Bei uns in Europa« anzufangen.
»Bei uns in Europa«, »Bei uns in Berlin«, »Bei uns in Wien«. Da war alles besser.
Es ist ja so, dass Leute, die im Exil leben, sich geschichtlich irgendwie rück- oder zurückfahren in der Geschichte.
Völlig anders gestrickt sind die Allrightnicks. Sie passen sich an und forcieren ihre Integration als Neuamerikaner mit Patriotismus. Über den Bei-Unski Leon Feuchtwanger hat Ludwig Max Fischer in seiner Arbeitsmappe notiert:
Feuchtwanger hat überhaupt keinen Sinn für Komik. Man kann sich unmöglich vorstellen, dass Feuchtwanger eine Komödie oder eine Groteske oder etwas Absurdes geschrieben hätte.
Die ganze Arbeit der Emigrantenschriftsteller war ja eher tragikomisch. Sie mussten jeden Tag erscheinen in den Büros und niemand hatte irgendeinen Einfall. Sie fühlten sich alle sehr gedemütigt, dass sie gezwungen waren, da immer da zu sitzen und nicht ihre eigene Arbeit machen zu können.
Brecht tut sich besonders schwer, hier im Zentrum des Weltrauschgifthandels, dem Schauhaus des Easygoing.
Es ist hier für Immigranten schwer, nicht entweder in ein wildes Geschimpfe auf die Amerikaner zu verfallen oder mit dem Wochenscheck im Maul zu reden, wie Kortner es denen vorwirft, die gut verdienen und gut reden.
Und die Reichsdeutschen zu Hause unterstellen den emigrierten Künstlern, sie würden im Exil leben wie Gott in Frankreich. In einem Brief an Arnold Zweig schreibt Leon Feuchtwanger 1942 aus Pacific Palisades:
Uns geht es weder gut noch schlecht. Man wartet. Und dieser Wartesaal ist auf alle Fälle viel komfortabler als der frühere und besser zur Arbeit geeignet.
Übrigens war Leon einer der wenigen, für den die Filmleute hier Interesse hatten.
Für die meisten deutschen Künstler ist das Exil ein finanzielles Desaster. Aber zumindest haben sie ihre Haut gerettet. Mit einer Flucht ins Exil beginnt auch die ganz spezielle Geschichte des Regensburgers Ludwig Max Fischer mit Martha Feuchtwanger. Wir schreiben das Jahr 1976. Weil Fischer nicht Deutschlehrer in der verschlafenen Bischofsstadt werden will, büxt er aus, in die USA. Dort will er seine Doktorarbeit schreiben, über den deutsch-jüdischen Schriftsteller Leon Feuchtwanger, der rund 40 Jahre zuvor ins Exil gehen musste, um seine Haut zu retten.
Nach meinen Forschungsarbeiten gingen von den 75 Millionen, die da im Deutschen Reich lebten, ungefähr 200.000 ins Exil. Welche Länder die dann aufnahmen, das ist ein ganz peinliches Kapitel. Da kann man löblich die Türkei nennen, Shanghai, China. Dann muss man
Kuba löblich erwähnen und Mexiko. Und dann wird schon ganz düster.
Fischer geht dahin, wo Feuchtwanger lebte, nach Los Angeles, und lernt die Witwe des Schriftstellers kennen, Martha. In deren Villa Aurora, die sie nicht mehr besitzt, wo sie nur mehr Wohnrecht hat, in dieser Bücherburg auf den Hügeln von Pacific Palisades, lagert ein Schatz für einen, der die Exilliteratur erforschen will.
Das waren die idealen Verhältnisse für einen Doktoranden, der seine Doktorarbeit über Leon Feuchtwanger schrieb. Der Titel hieß Vernunft und Fortschritt.
Geschichte und Fiktionalität im historischen Roman Leon Feuchtwangers, dargestellt am Beispiel Goya.
Brauchen Sie ein paar Briefe von Brecht? Brauchen Sie ein paar Briefe von Thomas Mann? Das war ein Tempel der deutschen Literatur. Jeder Germanist hätte davon vielleicht nicht einmal träumen können.
Fotos aus Fischers Privatarchiv zeigen Martha Feuchtwanger vor imposanten Bücherwänden. Einmal ist sie eingehüllt in einen goldbraunen, ein andermal in einen schwarz-silbernen Umhang. Sie sieht aus wie ein greisenhafter Indianerhäuptling, der im Arbeitszimmer eines Hochschulprofessors gefangen gehalten wird.
Der Feuchtwanger war ja einer der wichtigsten Büchersammler seiner Zeit. Da gab es in Los Angeles einen Buchladen für ganz seltene Bücher. Und da war er der Hauptkunde, er hat auch alles Geld wieder verprasst.
Als junger Mann hatte Feuchtwanger viel gezockt. Mit zunehmendem Alter steckte er sein Geld lieber in seine Bibliothek, in der Ende der 70er Jahre der Doktorand aus Bayern forschen darf. 20 Jahre nach Feuchtwangers Tod. Weil Martha Feuchtwanger noch unternehmungslustig ist, jedoch Probleme mit den Füßen hat, kommt ihr eine Idee. Sie stellt den 26-Jährigen als Chauffeur ein.
Als ich sie traf, war sie 85 Jahre alt, total fit. Bis auf diese Fußverletzung.
Es gibt ein Foto mit Martha und Fischer in einer Allee an einem See. Martha, die ihren Leon einst um einen Kopf überragt hatte, steht neben einem hünenhaften jungen Mann in Karohemd und schwarzer Hose. Er ist um fast 2 Köpfe größer als sie.
Sie durfte nicht mal Auto fahren. Sie ging jeden Tag auf mindestens 2 Empfänge. Und dann hat sie mich gefragt, könnten Sie mich vielleicht da hinfahren?
Fischer tut es. Mit einem uralten silbergrauen Ford Capri.
Am späten Nachmittag sind wir dann entweder nach Brentwood oder nach Bel Air oder nach Beverly Hills gefahren. Das war irgendwie ein Empfang von einem Generalkonsul, von einem berühmten Filmemacher. Ich war meistens der einzige Nicht-Prominente bei diesen Empfängen. Ich hatte kein Geld. Ein weißes Hemd, eine Jacke hatte ich. Da sind wir da immer raufgefahren in diese Villen. Vor mir waren immer so 3 Bentleys und hinter mir 3 Rolls Royce. Es war einfach eine lustige Gesellschaft. Ein Grund, warum die Martha auf diese Empfänge ging, die wollte nicht mehr kochen. Und da waren wir so ungefähr bis um 4 Uhr, 5 Uhr hungrig. Und bei den Banketten gab es einfach Hummer und Kaviar und alles, was sie sich vorstellen können. Aber wir waren dann wieder satt bis nächsten Tag um 5 oder 6 Uhr abends. Sie trug immer schwarz, war sehr chinesisch gekleidet, mit einem großen silbernen Schal, den sie auf allen Empfängen trug. Wenn sie in Gesellschaft auftrat, da war sie La Grande Dame.
Empfänge liebt Martha nicht erst im hohen Alter. Sie tut es auch schon in München, in Berlin, in Sanary-sur-Mer. In Amerika dann, in ihrer spanisch wirkenden Villa Aurora auf den Hügeln von Pacific Palisades, gibt es regelmäßig Treffen von Exilanten. Es wird vorgelesen, es wird politisiert, es wird gegessen, getrunken und gefeiert. Um Los Angeles herum lebten Dutzende emigrierter deutscher Künstler.
Um das Jahr 40 waren eine ganze Menge großer deutsche Autoren hier, Thomas und Heinrich Mann, Brecht, Werfel, Onno Frank, Alfred Neumann, viele, viele andere. Und wir hatten eine große, geistig interessierte deutsche Kolonie.
Ah ja.
Jetzt sind wir, ehrlich gesprochen, etwas vereinsamt. Mhm.
Leon Feuchtwanger, besucht und interviewt vom BR-Reporter Wolf Mittler in der Villa Aurora 1957.
Wir wohnten alle ziemlich nah aneinander. ohne dass wir das beabsichtigt hätten, aber es war eben so. Wir kamen viel zusammen, es gab auch, ich will nicht gerade sagen Vereinsmeierei, aber immerhin so eine Art Clubabende, man hat einander vorgelesen. Und
ah, das haben Sie getan?
Ja, ja, sehr viel.
Thomas Mann also, auch zum
ja,
Beispiel?
Ja, ja, Thomas Mann kam zumindest jede zweite Woche hier in mein Haus und ich kam in sein Haus.
Wir wohnten. Nein, oh nein, die stören gar nicht. Ihre Frau kommt gerade ins Zimmer herein. Wir sind gerade in einem Gespräch. Die Frau, Sie brauchen gar keine Angst haben, dass Sie uns gestört haben.
Sagen Sie halt guten Abend.
Ja, dann müssen Sie nur näher ans Mikrofon kommen.
Guten Abend.
Wie ich herauffuhr zu Ihnen durch diese sanft geschwungenen Berge mit der subtropischen Vegetation, mit dem Blick auf den Pazifik, da dachte ich mir, das ist ein Stück Paradies. Aber als ich dann in Ihr Haus kam, in dem so vieles, was Sie mit München und mit der alten Welt verbindet, von allen Wänden, von allen Bücherregalen, von allen Möbeln herabstrahlt auf uns, da habe ich mich gefragt, ist man wirklich glücklich, wenn man weg, weit weg lebt von dem Land, dem man einmal angehört hat?
Sehen Sie, ich lebe hier, weil mir das Klima so überaus angenehm ist. Im Übrigen bin ich deutscher Schriftsteller und suche mich immer zu umgeben mit deutschen Dingen, mit deutschen Büchern und dergleichen. Wenn ich deutsche Bücher lese, dann habe ich das Gefühl, ich unterhalte mich mit dem Autor, auch mit dem längst toten Autor, mit dem klassischen Autor. Ich bin ein leidenschaftlicher Leser. Ich habe amerikanische Television, aber in meinem Haus spreche ich fast ausschließlich Deutsch und ich versuche auch Deutsch so viel wie möglich zu hören.
Ja.
Außerdem umgebe ich mich auch mit allen modernen Sprachlexiken und Ähnlichem, also deutsche Umgangssprache, dann besonders auch bayerische Dialekte. Also ich fühle mich im gewissen Sinn immer zu Hause in Deutschland, auch wenn ich hier bin.
Die Feuchtwangers sind gute Gastgeber und sie sind gern auch Gäste. Bereits in den ersten Jahren in Amerika.
Wurden wir sehr viel eingeladen von einheimischen Intellektuellen und Schriftstellern. Louis Neiser, der da einen großen Erfolg hatte mit einem Buch, das hieß Thinking on Your Feet, geistesgegenwärtig sein. Der hatte auch ein wunderbares Haus und er war sehr stolz, Leon kennenzulernen. Aber dann hat er erfahren später, dass Leon in Russland war und da hat sich das dann alles geändert. Er war kein Bewunderer mehr. Und hat auch ziemlich höhnische Briefe geschrieben manchmal.
Sie hat sich, was sie über andere Menschen erzählt hat, schon zurückgehalten. Manchmal hat sie aber doch auch ziemlich bittere Wahrheiten erzählt. Von Leuten, die Feinde waren von Feuchtwanger, Leute, die ihn verraten haben. Es gibt schon ganz dreckige Geschichten im Exil. Wenn es ums Überleben geht, da kann man die schlimmsten Charaktereigenschaften schneller und drastischer hoch als vielleicht in ruhigeren Zeiten.
Bertolt Brecht, alter Freund und Münchner Ziehsohn von Leon Feuchtwanger, hat eine unglückliche Zeit im amerikanischen Exil. Für Hollywood hat er nur Verachtung übrig.
Hier kann man den Verkauf der Meinungen nicht enthüllen. Er geht nackt herum.
Wie soll man etwas aufdecken, was überall zur Schau gestellt wird? Hans Eisler fügt hinzu:
In diesem trübsinnigen, ewigen Frühling in Hollywood sagte ich Brecht, das ist der klassische Ort, an dem man Elegien schreiben muss. Ich sagte, wir müssen auch da irgendetwas schaffen. Man ist nicht ungestraft in Hollywood.
Der Komponist Arnold Schönberg fühlt sich in eine Zeit versetzt,
wo man nicht weiß, ob man vielleicht nicht noch weniger ist als der letzte Dreck.
Karrieren und Lügen, Kabalen und Liebeleien, nicht jedem ist es gegeben, auf den Partys zu parlieren und zu charmieren, zu antichambrieren und zu intrigieren. Weil Martha Feuchtwanger nicht nur eine gute Skifahrerin ist, sondern auch eine geübte Schwimmerin, fühlt sie sich in diesen Haifischbecken durchaus wohl. Und trifft heute die und erzählt ihr von dem, und trifft morgen den und erzählt ihm von der und...
Dann drehte ich mich um und da sah ich plötzlich den Kurt Weill vor mir stehen. Gleich in New York hatte Kurt Weill ungeheure Erfolge gehabt, weil man ihn kannte als Komponist der Drei-Groschen-Oper natürlich.
dass Weil gleich zu Beginn seiner Zeit in den USA, also um 1935, ungeheure Erfolge gehabt hätte, davon kann keine Rede sein. Manches, was Martha Feuchtwanger dem jungen Doktoranden in den Rekorder spricht, ist übertrieben oder, nach 40 Jahren kein Wunder, falsch erinnert. Kurt Weils selbstorganisiertes Konzert in New York war ein Flop. Sein erstes Musical Johnny Johnson fiel sowohl beim Publikum als auch bei der Kritik durch und auch die anderen Stücke, zum Beispiel Eternal Road mit dem Text von Franz Werfel, waren bestenfalls Achtungserfolge. Jenny made her mind up when she was three. Erst mit Lady in the Dark gelang Kurt Weil 1942 der Durchbruch und er kam zu Ansehen und Wohlstand. Little Jenny was an orphan on Christmas Day. Poor Jenny, bright as a penny, her equal would be hard to find. She lost one dad and mother, a sister and a brother, but she would make up her mind. Martha Feuchtwanger behauptet auch, Lotte Lenya und Brecht hätten sich gemocht. Brecht schätzte die Lenya sehr, aber die Lenya misstraute ihm und beschwor Kurt Weil, schick bloß kein Geld an Brecht. Und sie verspottete den Dichter als chinesisch-augsburgerischen Hinterwäldlerphilosophen. You carry, c'est le pays de nos désirs. You carry.
Das war ein typischer Hollywood-Abend. Wundervolles Essen auf herrlichem Geschirr, Unterhaltung nur und nur und ausschließlich Film und Hollywood und Film, bis alle besoffen waren. Dann wurden Lieder gesungen und faule Witze erzählt. Dabei waren das noch nette Leute.
Wenn das kein Kompliment ist von dem Spötter Kurt Weil.
Das Time Magazine hatte uns eingeladen zu einem Dokumentationsfilm über die Nazi-Herrschaft. Und da wurde auch gezeigt, wie Hitler spricht. Die Leute haben gelacht, weil er so komisch wirkte auf Fremde. Er hat nur in Deutschland so stark gewirkt. Alle anderen fanden ihn ja komisch. Gefährlich und komisch.
Was tun? Der Nazi-Propaganda mit Gegenpropaganda antworten? Kunst gegen Faschismus? Hat Aufklärung gegen diesen Massenwahn eine Chance? Wie dem Seelenkäufer und Völkerverhetzer Adolf Hitler am besten beizukommen sei, darüber streiten sich die Exilschriftsteller. Wie schreibt Leon Feuchtwanger in seinem Roman Exil aus dem Jahre 1940?
Die deutsche Immigration war zerklüfteter als jede andere.
Der Herr Goldwyn, glaube ich, war es, der gesagt hat, was wollen diese Deutschen immer? Die wollen immer eine Nachricht übermitteln. Wenn ich eine Nachricht übermitteln will, dann gehe ich zu Western Union. Das war so ein Telegram-Service in der Zeit. They always want to deliver a message. When I have a message to deliver, I go to Western Union. Das zeigte also Hollywood, das war die Glamour and Glitter Hollywood.
Während an der Ostküste, vor allem in New York, die Emigranten relativ integriert sind, ist die deutsche Kolonie im exklusiveren Kalifornien meist unter sich. Auch auf Partys. Hier die Emigranten, dort die Amerikaner. Die Künstler aus Europa fühlen sich unerwünscht.
Ja, wenn wir Schreiner wären oder Gärtner,
hören Erika und Klaus Mann oft von ihresgleichen,
dann hätten wir es leichter.
Den Aufseher machen in einem Lagerhaus wie der Schriftsteller Walter Mehring oder in einer Hühnerfarm arbeiten wie der Komponist Paul Dessau. Manche nennen das kalifornische Exil der deutschen Schriftsteller New Weimar. Für die meisten war es eine triste Wartehalle, trotz der vielen Sonne.
Viele wurden durch das Exil völlig gelähmt,
schreibt Leon Feuchtwanger.
Aber den fähigeren Köpfen verlieh das Exil neue Visionen und frischen Schwung. Es vermittelte ihnen, was wirklich wichtig ist.
Da gab es eine Reihe von Exilanten, die wirklich am Hungertuch nagten. Solche Leute wie der Alfred Bolger, der Heinrich Mann, die Leute, die wirklich bloß verdienten, das war der Franz Werfel, bis zu einem gewissen Maße vielleicht der Thomas Mann. Aber diese Verbindung mit der Filmindustrie, die war ja ungeheuer schwach. Die meisten sind ja da nach Los Angeles gegangen, um Romane zu schreiben oder Stücke zu schreiben, die dann verfilmt werden. Das hat aber überhaupt nicht geklappt.
Die meisten haben auf den amerikanischen Film mit ziemlicher Verachtung herabgeschaut. Also es war eine europäische Haltung und besonders eine deutsche Haltung.
In einem Brief an Cheryl Crawford schreibt Kurt Weill:
Keine Hure liebt je ihren Freier und sie will ihn so schnell wie möglich loswerden, sobald sie ihre Dienste bereitgestellt hat. Das ist mein Verhältnis zu Hollywood.
Und in Klammern fügt er hinzu:
Ich bin die Hure.
Man hat nur die Lustspiele gelten lassen, Chaplin und vielleicht noch Buster Keaton und Harold Lloyd. Aber die ernsthaften Filme, mit Recht, hat man nicht sehr geschätzt, wie zum Beispiel Cecil DeMille, diese großen Filme, die eigentlich nur auf Schau gemacht wurden und sonst keinen Inhalt hatten.
Die Deutschen wollten immer etwas ganz Tiefes und Problematisches. Es war eine Katastrophe im Prinzip. Warum die dann teilweise wieder zurückgehen, weil sie einfach dort nicht landen konnten. Beim Feuchtwanger war das anders. Und da war die Martha doch sehr wichtig. Der Feuchtwanger war einer der ganz wenigen, der gutes Geld verdient hat. Der hat also fast jeden seiner Romane an Hollywood verkauft als Skript. Zwischen 200 und 300.000 Dollar. Zu der Zeit in den 40er Jahren. Das waren auch Deutsche, die Hollywood gegründet haben, die Lemley-Familie zum Beispiel. Und da gab es schon den Billy Wilder und Otto Preminger und eine Reihe von anderen, die schon in den späten 20er Jahren nach Hollywood gingen, die auch in Hollywood berühmt wurden. Aber die haben sich natürlich den amerikanischen Unterhaltungsgeschmack angepasst. Während diese deutschen Schriftsteller erstens mal nicht Englisch konnten, Feuchtwanger selber ebenfalls ganz, ganz schwach.
In einer Rede von 1933 sagt Leon Feuchtwanger:
Meine Familie lebt seit Jahrhunderten in Deutschland. Ich bin in Deutschland erzogen worden. In der geistigen Welt der großen Deutschen nicht weniger als in der Welt der jüdischen Klassiker.
Auch Oskar Maria Graf weigert sich im amerikanischen Exil lange und beharrlich, die fremde Sprache zu lernen. Aus Angst um den Verlust der eigenen.
Graf hat mich manchmal gefragt, woher haben denn die Leute das viele Geld? Und dann habe ich immer gesagt, ja, das ist sehr einfach, das sind eben keine Schriftsteller. Die sind hierher gekommen, nachdem sie alles verloren hatten. Der eine war Diamantenhändler in Frankfurt und dann haben sie hier klein angefangen. Und der eine hatte dann in einer Fabrik gearbeitet, die er dann selber übernommen hatte. Und dann hat er mit Häusern gehandelt, hat er von seinen Ersparnissen Grund gekauft und das wieder verkauft. Und so allmählich sind die Leute reich geworden. Oder ein Schauspieler namens Franz Lederer. Der hat jenseits der Berge hier, das ist das sogenannte San Fernando Valley, das war fast ganz unbebaut, ganz verwildert und er hat da billige Bauplätze gekauft, wenn er als Schauspieler etwas verdient hat. Jetzt sind da riesige Städte und der größte Teil des Grundes hat ihm gehört und so wurden die Leute alle reich. Aber meistens waren das sogenannte Häusermakler oder Grundstückmakler.
Leon Feuchtwanger ist das Milieu der Finanzjongleure nicht fremd. Er wurde hineingeboren in eine orthodoxe jüdische Familie, ins Großbürgertum. Auf ihn hätte eine Karriere als Unternehmer gewartet. Als junger Mann aber wählte er den Beruf des Theaterkritikers. Eine brotlose Kunst.
Die Feuchtwanger waren ja eine reiche Kaufmannsfamilie in München. Der Vater hieß ja das Margarine-Barönchen in München. Da gibt es die Geschichte, dass er immer am Freitagabend die Firma verkauft hat an einen Angestellten für eine Mark und dann am Sonntag in der Früh wieder zurückgekauft hat, weil die Maschinen mussten ja laufen, aber während dem Sabbat konnte er doch nicht arbeiten lassen. Deshalb hat ihm die Firma nicht gehört an diesem heiligen Tag. Der Feuchtwanger hat schon einen großen Wahrheitsdrang gehabt und diese Spielchen waren ihm doch zu blöd. Und der stand dieser Art von Orthodoxie doch sehr kritisch gegenüber.
Auf einer der Partys im amerikanischen Exil machen die Feuchtwangers auch Bekanntschaft mit den beiden großen Rubinsteins. Mit Serge, dem legendären Finanzhai, und mit Arthur, dem berühmten Pianisten.
Der aber nicht verwandt war mit Serge Rubinstein. Der hatte alles Leute, die irgendwas einen Namen hatten, vereinigt in seinem Haus. Der Arthur Rubinstein sagte zu meinem Mann, wie sind Sie eigentlich auf den Serge Rubinstein gekommen? Dann sagte mein Mann, da kam ein junger Mann zu mir und hat sich vorgestellt als Serge Rubinstein und hat Folgendes gesagt. Ich habe Ihre Bücher gekannt in Russland und vor allem Ihren Jutsüß. Und als ich den gelesen hatte, hatte ich mir vorgenommen, ich will so werden wie der Jutsüß. Das war das, was mir vorgeschwebt hat. Und das habe ich auch durchgesetzt, hat er gesagt. Und zwar hat er in der Schweiz gehört, dass dort so furchtbar viele Leute umgekommen sind in Deutschland und die Banken hatten alle das Geld, soweit die Nazis nicht beschlagnahmen konnten, weil die oft auch im Ausland Geld hatten. Und da ging er zu den Leuten, von denen er gehört hat, sie hatten Verwandte in Deutschland und sagte, da ist Geld in Deutschland, in den Banken und auch in den Schweizer Banken und den englischen Banken und niemand weiß, wem das Geld gehört. Wie wäre das, wenn man das herausbekommen würde, unter der Bedingung, dass ich die Hälfte davon bekomme. Und daher stammt es in Reichtum.
Ein paar Jahre später lesen die Feuchtwangers in der Zeitung, dass Serge Rubinstein in seinem Schlafzimmer niedergeschlagen, gefesselt, geknebelt und erdrosselt worden ist.
Er wusste zu viel von ihren Geschäften und er war ihnen gefährlich. Und da blieb nichts anderes übrig, dass sie also ihn von der Mafia haben umbringen lassen.
»1941 sieht Leon Feuchtwanger im Kino den Jud Süß von Veit Harlan und ist empört über diesen antisemitischen Film. Am 4. Juli 1941 erscheint in New York sein offener Brief an 7 Berliner Schauspieler, die sich für das Nazimachwerk hergegeben haben.
Wir werden uns wiedersehen, meine Herren. In Berlin. In einer Zeit, die vielleicht gar nicht so fern ist. Sie werden daran denken, dass wir immer großzügig waren.« Liberal. Aber zählen Sie bitte nicht zu fest darauf, meine Herren, dass wir auch diesmal die gleiche, geradezu trottelhafte Toleranz betätigen werden. Rechnen Sie nicht darauf, dass auch diesmal alles gut gehen wird und dass Sie werden tun können, als wäre nichts gewesen.
Als man Sie fragte, was Sie von Hitler dächten.
BR-Reporter Wolf Mittler in der Villa Aurora 1957.
Und Sie sagten, er hätte 160.000 Worte geschrieben und 140.000 Worte wären schlechtes Deutsch gewesen.
Ja, sehen Sie, selbstverständlich liegt uns das Wort ungeheuer am Herzen.
Ja.
Wir haben sehr häufig auch, als wir hier viele waren, Schriftsteller waren, heftige Kämpfe geführt, oft um winzige Nuancen eines Wortes. Warum hast du das so gemacht? Lässt sich das nicht besser ausdrücken? Und ähnliches, das war sehr, sehr oft. Und dann fragten wir uns, wie wird die deutsche Sprache sich jetzt in Deutschland entwickeln unter den neuen Verhältnissen. Ja. Und das hat uns sehr beschäftigt. Und das hat uns sehr, ich glaube, sie hat sich während der Hitlerzeit leider entwickelt.
Ja.
In der Niederschrift des 17-stündigen Interviews, das Ludwig Max Fischer mit seinem Kassettenrekorder aufgezeichnet hat, spricht Martha Feuchtwanger auch über Leons politische Haltung. Die Passage ist nicht als Tondokument erhalten. Fischer fragt:
Können Sie etwas dazu sagen, wie er sich einen Fortschritt in der Gesellschaft vorgestellt hat? Hat er irgendwie davon gesprochen, wie die Dinge sein sollten?
Und Martha erzählt, dass für Leon die entscheidende Frage die nach der Verteilung der Güter war, dass er eine gerechtere Verteilung der Güter für machbar hielt und dass die Vereinten Nationen hierbei federführend sein müssten. Die Sympathie für den Sozialismus verbindet eine Reihe von Künstlern im Exil. Einer Karriere in Hollywood ist diese Haltung abträglich. Beispiel Charlie Chaplin.
Er hatte immer schlechte Beziehungen zur Presse. Als Europäer hat man das nicht gekannt, dass man mit der Presse so hofiert, wie das hier die Stars machen. Die Europäer fanden immer, wenn jemand von der Presse gut behandelt wird, dann ist das eigentlich etwas Schäbiges. Und da hat man sich zu sehr mit ihnen abgegeben. Das war also eine ganz andere Einstellung als hier.
Auf einem der großen Gartenfeste, die Charlie Chaplin auf seinem weitläufigen Anwesen gibt, erzählt der Martha Feuchtwanger die unerquickliche Geschichte seiner Erpressung durch eine junge Schauspielerin.
Ein Mädchen, das er entdeckt hatte, die er für sehr begabt hielt, und hat sie abgerichtet, damit sie mit ihm eventuell Limelight spielen würde oder irgendeine andere Rolle. Und dieses Mädchen hat dann aufgehetzt, Hedda Hopper hieß sie, und diese Hedda Hopper war Kolumnistin und hatte sich in Chaplin verliebt. Auf jeden Fall, als er einmal von einer Gesellschaft zurückkam, saß sie hinten in seinem Auto und wollte mit ihm nach Haus gehen. Und er hatte also die Hedda Hopper sucht und möchte das Auto verlassen. Und dann hat sie nach Haus gefahren und dann hatte die Hedda Hopper ihm natürlich Rache geschworen und hat dieses junge Mädel aufgehetzt und gesagt, sie müsste verlangen, dass der Chaplin sie heiratet. Das Mädchen ist nämlich plötzlich schwanger geworden und sie soll behaupten, dass er sie verführt hat. Sie hat geklagt dann, dass er der Vater sei von ihrem Kind und auf Alimente geklagt. Und da er sie nicht zahlen wollte, kam es zum Prozess. Die Blutprobe fiel negativ aus, aber der Richter hat gesagt, er glaubt nicht an diese Blutprobe und hat ihn verurteilt, die Alimente zu zahlen. Weil er mit sehr vielen Leuten, die links gerichtet waren, verkehrt hat und man behauptet hat, er sei Kommunist. Das war eigentlich der Grund seiner Verurteilung.
Auch Leon Feuchtwanger gilt in den patriotischen Kreisen Amerikas als Kommunist und hat Mühe, den Verdacht der Behörden und des Geheimdienstes zu zerstreuen. Sein Reisebericht Moskau 1937 hat ihn in Misskredit gebracht, denn er verteidigt das stalinistische Regime und dessen Schauprozesse. Weil er in der Sowjetunion eine große Hoffnung für Europa sieht, ist er blind für die Verbrechen dieses Staates, denen Hunderttausende Menschen zum Opfer fallen. Als Feuchtwanger nach dem Zweiten Weltkrieg einen Antrag auf die amerikanische Staatsangehörigkeit stellt, wird er mit Vorwürfen konfrontiert.
Zum Beispiel, dass ich im Jahre 1915 ein revolutionäres Gedicht geschrieben habe. Und da gesagt, es war doch schließlich ein friedliebendes, ein pazifistisches Gedicht. Und Sie waren ja damals mit Deutschland im Krieg. Aber das hat die Leute nicht weiter beeinflusst. Dann haben sie mich gefragt, wie meine Ansichten sind. Dann habe ich gesagt, ich bin so, wie es in der Bibel heißt, wo du hingehst, da will auch ich hingehen.
In der Niederschrift des Interviews von Ludwig Max Fischer lautet die Frage an Martha Feuchtwanger.
Können Sie etwas dazu sagen, wie Leon Feuchtwanger sich einen Fortschritt in der Gesellschaft vorgestellt hat?
Der Glaube an die Vernunft, erzählt Martha Feuchtwanger, habe Leon gehalten. Es sei ihm zwar bewusst gewesen, dass es ähnlich gehe wie bei der Wallfahrt von Echternach, also zwei Schritte vorwärts und einen Schritt zurück, aber dass eine Entwicklung sich vollzieht, daran habe er geglaubt. Das sei eine Art Religion für ihn gewesen, daran habe er sich geklammert. Die Zeit war wirklich nicht dazu angetan, optimistisch zu sein, sagt Martha. Man hatte immer Angst.
Der Feuchtwanger wurde ja dauernd überwacht vom FBI. Der wäre gern in den 50er Jahren nach Deutschland zurückgekommen, zumindest auf Besuch. Aber es war höchst unwahrscheinlich, dass sie ihn wieder zurückgelassen hätte in die USA, wo er seine finanziellen Möglichkeiten hatte, Drehbücher zu verkaufen.
Als in der Villa Aurora in Pacific Palisades die Nachricht eintrifft, dass Brecht gestorben ist, stürzt für Leon Feuchtwanger eine Welt zusammen. Es ist das erste Mal, dass Martha ihren Mann weinen sieht. Und er sagt ihr, er könne sich ein Leben ohne Brecht nicht vorstellen. Ich weiß, erzählt Martha Feuchtwanger dem Doktoranden Ludwig Max Fischer, ich weiß, dass Leon große Depressionen hatte. Die damalige Zeit war schwer. Die vielen Selbstmorde und ruinierten Existenzen, das konnte er nicht leicht hinnehmen. Aber gegen andere hat er sich immer optimistisch gezeigt. Er versuchte es sich selbst einzureden, mutmaßt Martha Feuchtwanger. Vielleicht hat er sich hypnotisieren wollen. Sein Optimismus war eine gesellschaftliche Haltung. Dann wird Feuchtwanger selbst schwer krank. Während dieser Zeit häufen sich die Verhöre. Der Geheimdienst steht vor der Tür.
Ich habe aber nicht die Tür aufgemacht, sondern nur herausgerufen und habe gesagt, wir sind die FBI und wir wollen Sie sprechen. Da habe ich gesagt, das könnte jeder sagen. Wie soll ich das wissen, dass das wahr ist? Da habe ich gesagt, ja, wir haben Ausweise. Da habe ich gesagt, jeder kann mir einen Ausweis zeigen und das beweist mir gar nichts. Und da sahen sie mich dann auch durchs Fenster, so einen kleinen Korridor, und haben wieder reingerufen, ich soll doch aufmachen, sie möchten mich gern sprechen. Dann habe ich gesagt, ich denke gar nicht dran, ich lasse keine fremden Männer ins Haus. Und dann haben sie gesagt, und wo ist Ihr Mann? Dann habe ich gesagt, mein Mann, das ging alles durchs Fenster. Dann habe ich gesagt, mein Mann ist im Krankenhaus. Er hat gesagt, ja, das wissen wir schon. Dann habe ich gesagt, wozu fragst du mich dann? So ungefähr war die Unterhaltung und dann sind sie wieder abgezogen. Das Wesentliche war nämlich das, dass die möglicherweise Papiere mit sich hatten, die eine Vorladung bedeuteten für Washington. Was natürlich besonders unangenehm gewesen wäre. Kein Verleger hätte je wieder ein Buch von Feuchtwanger gedruckt. Er wäre vollkommen ruiniert gewesen. Und auch sonst hätte ihm passieren können, dass er wie die anderen ein Jahr ins Gefängnis gekommen wäre. Weil man von ihm verlangt hätte, wie auch von den anderen, gegen andere auszusagen oder Namen zu nennen. Und wenn man das nicht getan hat, wurde man wegen Verachtung des Gesetzes eingesperrt. Da hatte ich eine ungefähre Ahnung, dass diese Sachen immer persönlich in die Hand gelegt werden müssen. Und das war der Hauptgrund, warum ich nicht aufgemacht habe.
Die Martha hat ihn immer da bewahrt und es war gefährlich. Er hatte dann schon sehr prominente Befürworter. Martha kannte ja die Eleanor Roosevelt.
Die Ehefrau des US-Präsidenten Franklin D. Roosevelt.
Als er aber starb, haben sie mich am nächsten Tag angerufen und gesagt, wir sind ganz entsetzt darüber, dass Feuchtwanger gestorben ist. Gerade jetzt hätten wir ihn zum Amerikaner machen wollen. Und dann haben sie merkwürdige Fragen gestellt, ob ich für Kommunismus bin. Dann habe ich gesagt, ja. Dann haben sie gesagt, warum? Dann habe ich gesagt, die rückständigen Völker sind darauf angewiesen. Denen bleibt nichts anderes übrig.
Man muss noch über den Martha sagen, nachdem Leon tot war und alle die Tantiemen von der DDR und vom Ostblock und von der Sowjetunion, die konnte man nicht in den Westen bringen. Die waren nicht konvertierbar. Die war buchstäblich bettelarm. Und sie hat sich sogar überlegt, Dezember 58 stirbt der Leon, dass sie Babysitting macht, um zu überleben. Weil der Leon hat wirklich buchstäblich alles für ganz wertvolle, seltene Bücher verbraucht. Es war weg. Die hat sich von 58 bis 64 total 6 Jahre isoliert. Ist jeden Tag nur diesen Berg hinaufgegangen, hat sehr, sehr viel meditiert, um diesen Tod zu überwinden. Aber dann hat sie gesagt, ja, ich werde für dieses Werk tun, was ich kann.
Der Doktorand Ludwig Max Fischer hat von diesem Sendungsbewusstsein der Martha Feuchtwanger profitiert. Und sie, die Ikone des deutschen Exils, von seinen treuen Diensten als Chauffeur.
Wenn die in einen Empfang ging, dann haben sich die Leute umgedreht und wollten mit ihr sprechen. Innere Ruhe und innere Gelassenheit, das merken die Menschen. Und ich war halt auch immer dabei, das ist Professor Fischer von der University of Southern California, der schreibt über meinen Mann. Und dann war ich auch plötzlich wichtig. Von ihr aus ging ein Gefühl, ich war dabei. Ich war dabei, was da im 20. Jahrhundert passiert ist. Ich verneine da nichts, ich bereue da nichts, sondern das Leben war voll, es war erfüllt. Und jetzt habe ich den Jüngeren was zu geben. Und das ist eben nicht die faltenlose Haut, sondern das ist meine Erfahrung und diese Erfahrung, die strahle ich aus. Es gab ja das Gerücht, dass ich mit ihr eine Affäre hatte. Ich 26, sie 86. Wir waren wirklich gut befreundet, wir waren uns sehr nahe. Aber wie das Gerücht zustande kam,
weiß niemand mehr. Und die einzige unbefangene Zeitzeugin ist schon lange tot. Marthas Schildkröte.
Diese Frau war mit 86 Jahren wirklich schön. Es war eine Schöne mit Grazie und Würde. Das war eine äußerst imposante Erscheinung. Das weiße Haar zurückgekämmt, hinten war so ein Schopf. Die hat einfach Würde ausgestrahlt. Da gibt es ein Bild, das ich von ihr habe, das werde ich nicht veröffentlichen. Da liegt sie auf einer Couch und trägt nicht allzu viel. Sie war eine sehr attraktive Frau.
Die nur einen Mann absolut geliebt hat, trotz dessen Affären. Einmal schreibt sie in einem Brief an ihn, wie stehen wir denn? Bist noch manchmal für mich? Aber sie sagt auch, mein Leben begann mit dem Tag, an dem ich Leon das erste Mal traf. Und sie hat alle Herausforderungen dieses aufregenden Lebens gemeistert, ohne über ihr Schicksal viel nachgedacht zu haben. Und er sagt über sie,
Du bist, meine Arbeit vielleicht ausgenommen, das Beste, was ich habe.
Ich glaube, ich habe sie das letzte Mal gesehen, 1983. Ich habe sie schon immer wieder besucht. Sie ist mit 96 gestorben, das war 1987. Aber die letzten Jahre hatte sie dann schon Schwierigkeiten mit ihrem Gedächtnis. Musste auch dann in einem Heim leben. Also ich habe sie gerade noch in der letzten Blüte erlebt.
Kadidja, die Tochter von Frank Wedekind, sagte einmal über ihre Freundin Martha Feuchtwanger, noch nie hat jemand das Leben so energisch vom Standpunkt des Glücks geschildert, des Glücklichseins und des Glückhabens.
Nicht alle Leute haben sich gemocht. Sie hat dieses Erbe von ihrem Mann schon legendisiert. Trotzdem würde ich sagen, dass sie oft mit großem Mut und Zivilcourage ihre Meinung geäußert hat. Auch in diesen Empfängen gegenüber Prominenz. Sie traute sich schon sagen, was sie gedacht hat.
Als Leon Feuchtwanger daran dachte, eine Autobiografie zu schreiben, riet ihm Martha ab.
Ich habe gesagt, er kann es nicht, er ist nicht rücksichtslos genug, um die Wahrheit offen zu sprechen oder was er sich gedacht hat über die Menschen und über die Taten, die er kannte. Und wenn er das alles nur umschreibt und so, dann wird es blass und uninteressant. Wenn er aber seine wirklichen Gedanken sagte, nicht immer sehr freundschaftlich oder gütig waren, dann würden alle die, die noch leben, sicher sehr gekränkt sein oder noch schlimmer, könnte man sogar von Liability oder Klagen sprechen.
Leon Feuchtwanger, der deutsche Schriftsteller und Kosmopolit, dessen Herz jüdisch schlug, wurde von vielen Deutschen abgelehnt. In der DDR hochgelobt, war er im Westen lange Zeit verpönt. Als der BR-Reporter Wolf Mittler ihn in der Villa Aurora 1957 besuchte, richtete er beim Abschied zwischen den Zeilen auch einen Appell an diese nationalistisch Gesinnten.
Jetzt fahren wir zurück nach Los Angeles. Wie weit ist es bis Hollywood? Wie viele Meilen?
Na, es sind 20 Meilen ungefähr.
20 Meilen, das sind...
Sie werden bei starkem Verkehr doch 40 Minuten.
Eine andere Welt ist das, Herr Feuchtwanger. Ja, ja. Eine Welt, in der Sie sich sehr schön zurechtgefunden haben und in der Sie unser Land auf die wunderbarste Weise vertreten. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Der Schatz von Pacific Palisades. Martha Feuchtwanger, Sekretär und Chauffeur Ludwig Max Fischer. Sie hörten ein Feature von Josef Berlinger. Die Erzählerin war Caroline Ebner, der Zitator Schenja Lacher. Studiotechnik Monika Xenger. Regie der Autor. Redaktion Ulrich Klenner und Carola Zinner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2017.